So, und ich darf Ihnen jetzt selber ein Thema bringen, das für Sie vielleicht nicht alltäglich ist. Das sind die seltenen Erkrankungen. Und Sie fragen sich vielleicht, warum spricht einer aus einem peripheren Landspital, einer Nicht-Universitätsklinik, über dieses Thema? Seltene Erkrankungen stellen sich Ihnen aber nicht als seltene Erkrankungen vor, sondern sie kommen zu Ihnen mit Symptomen. Und diese Symptome müssen Sie im Verlauf der Diagnostik richtig deuten, um letztlich die seltene Erkrankung zu diagnostizieren. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Thema auch für Sie als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sehr wichtig. Es gibt ungefähr 8000 seltene Erkrankungen und es gibt in Österreich wie in allen anderen europäischen Ländern seit einigen Jahren sehr viele Initiativen zur Diagnostik, aber auch zur Therapie der seltenen Erkrankungen. In Österreich, sehen Sie, wurde hier im Jahr 2011 über der Gesundheit Österreich, über das ÖBIG, über das Gesundheitsministerium eine solche Initiative gestartet. Deswegen, weil es, wie gesagt, eben 6.000 bis 8.000 seltene Erkrankungen gibt, die ungefähr 6 bis 8% der Bevölkerung betreffen, sodass in Österreich etwa 400.000 Personen von einer seltenen Erkrankung betroffen sind. Diese Erkrankungen werden sehr oft spät und mit jahrelanger Latenz diagnostiziert und haben dann oft zu diesem Zeitpunkt schon Folgeschäden, weshalb es also wichtig ist, diese Erkrankungen früher zu diagnostizieren. Das ist der Sinn der Initiative. Ein weiterer Sinn dieser Initiative war, genau für diese Bevölkerungsgruppe der seltenen Erkrankungen therapeutische Möglichkeiten zu forcieren, das heißt Medikamente für die zu entwickeln. Und hier sehen Sie interessanterweise, in diesem Bericht steht drinnen, die Industrie ist nicht daran interessiert oder wenig daran interessiert, für diese Patientengruppe Medikamente zu erfinden. Das stimmt nur sehr bedingt. Die Industrie ist mittlerweile hoch interessiert, diese Medikamente zu erfinden, weil diese Medikamente natürlich nur für eine geringe Zahl von Betroffenen notwendig ist. Aber wenn sie diese Erkrankten finden und behandeln, dann ist es extrem teuer. Die Behandlung einer solchen seltenen Erkrankung mit Enzymersatztherapie ist im Ausmaß von 200.000 bis 400.000 Euro pro Jahr. Und das ist also mittlerweile auch ein relativ gutes Geschäft natürlich für die Firmen. Es gibt eine Koordinationsstelle in Österreich für die Koordination und Erfassung dieser seltenen Erkrankungen. Im Jahr 2013 hat Professor Voigtländer damals eine Tabelle ausgeschickt. Sie brauchen hier nichts lesen können. Ich zeige Ihnen nur, das ist sind ein paar Dutzend dieser seltenen Erkrankungen. Professor Voigtländer hat diese Liste ausgeschickt und hat die verschiedenen Disziplinen gebeten, jede Disziplin möge eintragen, welche der Erkrankungen in ihrem Fach vorkommt. Ich habe diese Liste mit 8000 Erkrankungen auch bekommen und sollte also hier für Kinder- und Jugendheilkunde ankreuzen bei den 8000 Erkrankungen, welche uns betreffen. Ich habe ihn dann gefragt, Herr Professor Voigtländer, darf ich bitte jene ankreuzen, die uns nicht betreffen, weil ungefähr 3/4 dieser Erkrankungen auch in der Kindheit entstehen oder schon vorhanden sind. Nun, es gibt auch einen nationalen Aktionsplan für Diagnostik und Therapie seltener Erkrankungen. Sie sehen auch auf dieser Österreich-Karte, für manche Erkrankungen sind es wirklich nur ein paar Fälle über Österreich verteilt. Und gerade für diese Fälle ist es wichtig, dass Sie ein Netzwerk haben, wo sich diejenigen, die diese Patienten betreuen und behandeln, absprechen und miteinander die beste Therapie finden. Und die kann unter Umständen vielleicht auch einmal im Ausland sein. Es gibt in Österreich auch eine sehr starke Selbsthilfegruppe, die heißt Pro Rare Austria oder Pro Rare Austria und die beschäftigt sich damit, die Eltern zu mobilisieren, um bessere Therapien für ihre oft lang nicht richtig diagnostizierten Kinder zu finden bzw. zu promoten. Und von dieser Gesellschaft gibt es auch jedes Jahr eine Wanderung oder einen Marsch der seltenen Erkrankungen und der nächste Marsch, die nächste Wanderung ist nächstes Jahr am 27. Februar, führt vom Westbahnhof zum Museumsquartier, also wenn Sie Lust haben, beteiligen Sie sich an diesem Marsch der seltenen Erkrankungen. Er ist immer sehr gut besucht, weil es ja nicht so wenige Patienten sind. Wenn man von seltenen Erkrankungen spricht, dann muss man wissen, dass seltene Erkrankungen insgesamt ja gar nicht so selten sind. Wie gesagt, es gibt 6.000 bis 8.000 davon. Ich habe gesagt, 6 bis 8% der Bevölkerung sind betroffen. Wenn Sie sich die Spitalseinweisungen dann anschauen, gehen sogar 20 bis 30% aller Einweisungen ins Spital auf das Konto der seltenen Erkrankungen. Und die kommen jetzt natürlich nicht mit der Diagnose und sie sagen ihnen nicht, ich habe eine Hypophosphatasie, sondern die kommen mit entsprechenden Symptomen. Und diese Symptome sollten wir als Medizinerinnen und Mediziner deuten können. Ein einzelnes Symptom, das ist jetzt sehr trivial, kann viele Ursachen haben. Je unspezifischer ein Symptom ist, umso schwerer fällt die Diagnose. Atemnot zum Beispiel. Oft treten im Lauf der Zeit, im Lauf des Lebensalters weitere Symptome hinzu, die dann natürlich auf dem Weg zur richtigen Diagnose helfen. Und es ist nicht selten, dass diese Kinder oder auch die Erwachsenen eine sehr lange Latenz haben bis zur Diagnose, bis zur richtigen Diagnose ihrer Therapie. Und das geht mitunter über viele Jahre. Ich zeige Ihnen ein erstes Beispiel. Es wird ja heute jeder gegoogelt und in diesem Fall bin ich gegoogelt worden und nachdem ich mich auch mit Schlafmedizin befasse, hat mir eine Mutter aus Saalfelden dieses Bild geschickt und hat mir im E-Mail geschrieben, meine Tochter, meine siebenjährige Tochter schläft plötzlich ein. Was immer sie macht in der Schule, am Trampolin springen, beim Fußballspielen, sie spielt auch Fußball, plötzlich schläft sie ein, schläft dann 10 Minuten, 15 Minuten, so wie in diesem, und sie hat mir dann auch gleich ein Bild mitgeschickt zur Dokumentation, dass das auch wirklich stimmt. Und dann habe ich von der Mutter auch noch das Schulheft von ihr bekommen und mit zwei Seiten und sie hat gesagt, manchmal schreibt die Lena so wie auf der linken Seite, also wunderschöne Schrift ja, für ein siebenjähriges Kind und ist gesagt. Und dann gibt es Tage oder Phasen, wo das Kind so schreibt. Da fehlen Buchstaben, da fehlen Worte, da bricht der Satz ab. Und was soll ich mit ihr machen? Ich war schon in mehreren Untersuchungen, man findet nichts. Sie hatte auch schon ein EEG. Auch dort ist nichts herausgekommen, weil man natürlich bei einer solchen Situation auch an Absenzen denkt. Und sie ist dann auf mich gestoßen über das Stichwort Schlaf und weil ihr Kind einschläft und dann hat sie gesagt, darf ich kommen? Und sie ist dann auch gekommen und wir machen in einem solchen Fall natürlich neben einem neuerlichen EEG, weil ein EEG immer einmal falsch negativ sein kann, weil wir hier natürlich auch den Verdacht hatten auf eine Narkolepsie, eine Schlaflaboruntersuchung. Hier sehen Sie also die Montage der Elektroden, hier werden also Atemgürtel, EEG-Elektroden, EOG und so weiter montiert. Und dann bei der Verdachtsdiagnose einer Narkolepsie ist das wichtigste diagnostische Prozedere der sogenannte multiple Schlaflatenztest. Das heißt, man legt das Kind viermal am Tag ins Bett hinein und zwar untertags, macht finster, ruhig und schaut dann, was passiert mit dem Kind unter Montage der EEG und der EOG-Elektroden und wie schnell schläft dieses Kind ein und vor allem, in welchen Schlaf verfällt es dann? Nun, bei Kindern gestaltet sich das manchmal nicht ganz so einfach, weil sie immer wieder aufstehen, herumgehen, schauen und so weiter. Das heißt, nicht jeder Versuch gelingt, wie Sie hier sehen. Bei zwei dieser Versuche, nämlich um 12 Uhr und 14 Uhr, hatten wir aber doch klare Hinweise, dass es sich hier um eine Narkolepsie handelt, wo das Kind schon nach kurzer Zeit eingeschlafen ist und, was auch charakteristisch ist für die Narkolepsie, in den sogenannten Sleep-Onset-REM-Schlaf verfällt. Das heißt also sofort in den Schlaf der Rapid-Eye-Movements. Wir haben dann, in dem Fall geht das gut, auch die HLA-Typisierung durchgeführt und das HLA-Typus, der HLA-Typus hat für alle drei typischen HLA-Lozi ein positives Ergebnis gebracht. Dieses Kind hat also tatsächlich eine Narkolepsie. Ich darf vielleicht nur jetzt, weil es sich ganz aktuell ergeben hat, hinzufügen, es gibt bei dieser sehr seltenen Erkrankung die Möglichkeit oder Option, Einzelkasuistiken berichten über einen Erfolg der Immunglobulintherapie, der intravenösen Immunglobulintherapie. Das ist auf ganz schwachen Füßen, beruht auf einigen wenigen Patienten. Die Mutter hat danach gefragt und ich habe gesagt, aufgrund der geringen Fallzahl kann ich ihr das nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Sie hat das dann trotzdem durchgeführt. In ihrem heimnahen Spital in Schwarzach und ich habe dann vor ein paar Tagen jetzt erfahren vom dortigen Arzt, es ist viel besser geworden, die Mutter ist hochzufrieden und es ist natürlich zu hoffen, dass es so weitergeht. Natürlich kann es auch ein Placebo-Effekt sein, das ist überhaupt nicht ausschließbar, aber auch ein guter Placebo-Effekt ist ein guter Effekt. Viele seltene Erkrankungen sind angeboren. wie zum Beispiel jene, ich hoffe, Sie sehen das, wir haben hier eine Krista, eine Knochenvorsprung im Bereich der Sagittalsutur, in dem Bereich der metopischen Sutur. Die Augen kann ich Ihnen leider aus Anonymitätsgründen nicht zeigen. Wir hätten hier auch einen Exophthalmus. Und es ist das ein Bild, das charakteristisch ist für das sogenannte Crouzon-Syndrom. Dieses Crouzon-Syndrom ist eine Erkrankung, die im frühen Säuglingsalter oft recht schwer zu diagnostizieren ist. Sie schauen manchmal aus wie eine Hypothyreose. Manchmal zeigen sich solche Knochenvorsprünge und es ist wichtig, diese Diagnose rechtzeitig zu stellen, weil es auch zu einer Einengung des Canalis opticus und in weiterer Folge zu einer Schädigung des Sehnerven kommen kann. Das heißt, Sie müssen hier die Diagnose so früh als möglich stellen. Alle, die sich mit Syndromen beschäftigen, alle, die sich mit seltenen Bildern beschäftigen, haben ein Leitmotiv und das heißt Get the picture first. Mach einmal ein Foto und schau dann beim nächsten Mal noch einen Monat wieder, wie hat es denn vor einem Monat ausgeschaut, und oft ergibt sich allein aus diesem Verlauf auch die Diagnose. So auch bei diesem Bub, einem Kind bei uns in Leoben, wo mich der junge Kollege geholt hat und gesagt, das Kind schaut komisch aus, aber habe ich keine Ahnung, was der hat. Ja, Sie sehen die relativ tief sitzenden Ohren, ein bisschen eine eingesunkene Nasenwurzel, eine Brachydaktylie, also kurze Finger, und Sie sehen, auffällig ist die Augenpartie, sind hier so mandelförmige Augen, die charakteristisch sind für dieses Bild, und ich habe dem Kollegen gesagt, kennst du das nicht? Das ist das Kabuki-Syndrom. Und Sie haben selbstverständlich alle schon vom Kabuki-Syndrom gehört, haben Sie natürlich nicht, weil es eine der seltenen und sogar sehr seltenen Erkrankungen ist. Mein Vorteil war, dass ich viele Jahre zuvor in Graz ein Kind mit Kabuki-Syndrom gesehen hatte und natürlich sofort das Engramm wieder zur Verfügung hatte, und daher war mir die Diagnose möglich. Das Kabuki-Syndrom heißt so nach dieser Maske, die die japanischen Schauspieler oder Sänger oder Theaterspieler verwenden, weil hier in diesen Masken diese Augen so in dieser Mandelform eingeschnitten ist. Ein weiteres Bild eines Neugeborenen zeigt Ihnen hier eine Oktodaktylie, also 8 Zehen, wenn Sie das durchzählen, eine davon rudimentär, weiters eine Fehlstellung im linken Kniegelenk. Dieses Kind hatte neben dieser Fehlstellung der Gelenke oder der Oktodaktylie auch noch eine intestinale Obstruktion. Sie sehen das massiv aufgetriebene, gashältige Abdomen. Sie sehen im Nierenultraschall eine, was Sie nicht sehen, ist eine fehlende Niere auf einer Seite, also eine Nierenagenesie, auf der anderen Seite eine Hydronephrose. Und die Kombination dieser drei Symptome, dieser drei Präsentationen erlaubt uns schon die Diagnose eines sogenannten Faktal-Syndroms. Faktal, sehen Sie, steht hier für vertebrale, anale, kardiale, tracheale, ösophageale, renale und Extremitätenanomalien. Würden Sie also diese drei Symptome, Hydronephrose, intestinale Obstruktion und Polydaktylie zum Beispiel, eingeben in einer Datenbank, würden Sie wahrscheinlich auch das Faktal-Syndrom unter den Treffern hier finden. Dann gibt es aber natürlich auch Erkrankungen, die nicht bei Geburt vorhanden sind, sondern sich erst im Lauf des Lebens manifestieren. Ich zeige Ihnen wieder Beispiele, zum Beispiel die hypochrome Anämie, die Sie alle gut kennen. Und wenn Sie ein Kind in der Praxis haben, dann mit hypochrome Anämie, sagen Sie natürlich eh klar, Eisenmangel, Eisen geben. Das ist auch mit Abstand das häufigste und es ist durchaus opportun, Eisen zu geben. Bedenken Sie aber bitte, dass auch die Zöliakie einen solchen Eisenmangel hervorrufen kann durch die Malabsorption, also auch eine Möglichkeit ist. Dann haben wir natürlich seltenere Möglichkeiten, wie das blutende Karzinoid, das auch sekundär zum Eisenmangel führt. Die Blutung, die chronische Blutung beim von Willebrand-Syndrom kann hypochrome Anämie bedingen. Und insbesondere im Zeitalter der Migration müssen Sie bei einer hypochromen Anämie besonders auch mittlerweile an die Thalassämie denken. Dies ist eine Patientin, die mir seit mittlerweile 1,5 Jahren sehr am Herzen liegt, weil wir seit 1,5 Jahren nicht klären konnten. Trotz Zusammenarbeit mit 3 Universitätskliniken, Sie sehen also, das Zentrum weiß auch nicht immer alles. Und in diesem Fall hatte das mittlerweile 17-jährige Mädchen immer wieder Fieber, seit mehreren Wochen zeitweise starke Bauchschmerzen und eine ausgeprägte, in diesem Fall, normochrome Anämie. Das übrige Blutbild weitgehend normal. Wir haben eine Knochenmarkpunktion durchgeführt und die Pathologin hat gesagt, das Blutbild schaut aus wie ein Vitamin B12-Mangel. Das Kind hat aber weder eine Malabsorption noch einen Vitamin B12-Mangel noch einen Folsäuremangel. Nun haben wir uns Differentialdiagnosen zu überlegen und Sie sehen hier eine lange Liste von Differentialdiagnosen, die hier für dieses Mädchen in Betracht kommen. Virusinfekt, hämolytische Anämie, mediterranes Mittelmeerfieber, paroxysmale nächtliche Hämoglobie, aplastische Anämie, myelodysplastisches Syndrom, Lupus oder eine toxische Knochenmarkschädigung. Nachdem wir alles andere in dieser Liste ausgeschlossen haben, haben wir gesagt, ja, es wird wohl eine toxische Schädigung sein, haben dann auch das gesamte Umfeld dieses Mädchen untersucht, das Brunnenwasser auf Blei und so weiter. Wir haben auch ihre Haarfarbe untersucht und ob da irgendwelche toxischen Substanzen drinnen sind. Es sind hier 17 verschiedene chemische Präparate genannt, die im Haarfärbemittel drinnen sind. Daneben gibt es noch ein Nagelmodellierpräparat und den Shisha-Tabak, den die Patientin verwendete, auch das haben wir geprüft auf mögliche Ursachen, konnten aber nichts davon wirklich dingfest machen. Das heißt, wir haben leider diese Patientin noch immer nicht geklärt. Ein nächstes Beispiel ist das Beispiel Thrombopenie. Ich darf Ihnen auch dazu einen Fall berichten, eines mittlerweile 9-jährigen Patienten, der 2 Jahre lang unterwegs war an anderen Kliniken, an guten Kliniken, wo der Verdacht auf eine idiopathische Thrombozytopenie gestellt wurde. Es kam dann eine Anämie dazu und es wurde der Verdacht auf das Evans-Syndrom gestellt. Das Evans-Syndrom ist eine Kombination aus autoimmunologisch bedingter Thrombozytopenie und hämolytischer Anämie. Und der Patient und seine Familie haben dann die Therapie abgebrochen. Er war 2 Jahre zu Hause, ist nicht zur Schule gegangen, hat sich mehr oder weniger wohlgefühlt, aber er hat keinen Schulbesuch gemacht und kam dann aber 2 Jahre später zu uns zur Aufnahme, jetzt mit anderer Symptomatik, nämlich mit unstillbaren Erbrechen. Sie sehen hier den Bauch dieses Kindes, massiv vorgewölbtes Abdomen. Sie sehen hier den Patienten mit seinem riesig großen Bauch. Sie sehen, auch dieser Patient hat eine Dysmorphie der Hände, eine Brachydaktylie. Und wenn man sich diesen Patienten morphologisch anschaut, dann denkt man, vielleicht auch Sie in erster Linie mal, er schaut aus wie eine Mukopolysaccharidose. War auch unsere erste Idee und wir haben auf Mukopolysaccharidosen untersucht und es war alles negativ. Leider nicht der geringste Hinweis auf Mukopolysaccharidose. Der riesengroße Bauch war unter anderem bedingt durch einen Aszites. Sie sehen hier die aufschwimmenden Darmschlingen im Abdomen. Und diesen Aszites konnten wir zunächst überhaupt nicht zuordnen. Es gab keine Gefäßanomalien, es gab keinen Eiweißmangel, es gab keine kardiale Stauung. Wir konnten diesen Aszites eigentlich zunächst nicht zuordnen. Wir hatten dann auch noch diesen Riesenmagen. Sie sehen, oben haben wir Magen, dann haben wir noch ein paar proximale Darmschlingen, die hier mit Luft gefüllt sind und distal überhaupt nichts. Das heißt, wir haben hier eine ausgeprägte intestinale Obstruktion. Das heißt, irgendwo geht durch diesen Darm nichts mehr durch. Und das war also das, was der Bub erbrochen hat, ein wirkliches Miserere, Stuhlerbrechen und Stuhlerbrechen über Wochen. Nicht Tage, sondern Stuhlerbrechen über Wochen. Das ist noch einmal der Stuhl dieses Kindes, blutige Flüssigkeit. Er hat interessanterweise immer getrunken, einen halben Liter Tee, hat das eine halbe Stunde behalten und dann mit Stuhl zurückerbrochen. Und der Bub ist auch immer so in seinem Bett gelegen, um hier die abdominale Presse zu erzeugen. Durch das Anziehen der Beine hat er noch ein bisschen Druck auf seinen Darm ausgeübt, um sozusagen ein bisschen eine Vorwärtsperistaltik zu erzeugen, die in Wirklichkeit in dieser Situation nicht mehr möglich war. Wir haben dann aufgrund der intestinalen Obstruktion eine Operation durchgeführt, weil wir gesagt haben, es muss hier eine Wirksamkeitsstörung vorliegen. Und wenn Sie hier das Bild sehen, dann sehen Sie auf der rechten Seite mehr oder weniger normale Darmschlingen. Und diese Darmschlingen hier, das müssen Sie mir jetzt glauben, sind hochpathologisch. Die haben nämlich praktisch kein Lumen, sondern bestehen nur mehr aus Wand, aus Darmwand, die massiv hypertrophiert oder infiltriert ist, sodass hier kein Lumen verbleibt. Sie waren porzellanartig, vollkommen hart, steif und diese steifen porzellanartigen Darmschlingen wurden in diesem Fall entfernt. Und es ist uns dann aber doch noch etwas aufgefallen und wenn Sie hier genau hinschauen auf die Beine, dann sehen Sie doch etwas, das Kind hat Hautveränderungen. Und diese Hautveränderungen haben uns dann letztlich eigentlich zur Diagnose geführt, solche Hautveränderungen. Es handelt sich hier in Wirklichkeit um einen systemischen Lupus erythematodes. Ein systemischer Lupus erythematodes kann in sehr seltenen Fällen primär die Darmwand befallen, kann zu dieser massiven Verdickung der Darmwand führen und der Aszites, der bei diesem Kind vorlag, war in Wirklichkeit nichts anderes als ein Ausschwitzen aus dem stark geschädigten Darm in die Freibauchhöhle. Das Kind ist nun seit 3 Jahren bei uns unter Therapie, unter immunsuppressive Therapie mit Corticosteroiden und Immunsuppressiva. Es geht ihm bestens, er geht seit 2 Jahren wieder immer in die Schule. Mitunter kommt er mit einer Pneumonie, wie in diesem Fall, was natürlich die Folge der Immunsuppression ist. Ansonsten aber geht es ihm gut. Ein weiteres Symptom, das ich Ihnen zeigen muss, und das ja auch sehr unspezifisch und sehr häufig ist, ist das Beispiel Schmerz. Wenn Sie eine solche Anamnese sehen, rezidivierende Schmerzattacken, krisenhaft, Hitze, Kälteempfindlichkeit, isolierte Proteinurie, ja, dann denkt man an alles Mögliche, vielleicht auch an die familiäre sensorineurale Polyneuropathie, vielleicht an die Kälteagglutinine, also man denkt an alles Mögliche, wahrscheinlich aber nicht an die Diagnose, die dieses Kind in weiterer Folge bekommt. Aufgrund des weiteren Verlaufs, der so ausschaut, es ergibt die positive Familienanamnese, kardiale und zerebrovaskuläre Erkrankungen in der Familie und es treten Angiokeratome auf, die im typischen Verlauf im fortgeschrittenen Stadium so ausschauen, also diese vorgewölbten Angiokeratome. Und diese Angiokeratome sind unter anderem neben der Fukusidose pathognomonisch für den Morbus Fabry. Der Morbus Fabry ist eine der sehr seltenen Speichererkrankungen, für die es heute bereits eine Therapie gibt. Man kann die Erkrankung durch rechtzeitige Enzymersatztherapie stabilisieren, wie auch für den darunterstehenden Morbus Pompe. Nun, die Rolle des niedergelassenen Arztes, Sie oder Ärztinnen, die mit den Patienten ja primären Kontakt haben, denn sie kommen ja zu Ihnen mit einem bestimmten Symptom und für Sie sind das natürlich fast nie seltene Erkrankungen, sondern häufige Erkrankungen. Sollten Sie aber doch ein bisschen was auch wissen, was haben Sie denn für Pflichten als niedergelassene Ärztinnen? Es gilt für Ärztinnen und Ärzte natürlich die Sorgfaltspflicht in der Behandlung und bei Ärzten sagt man, sie haben eine erhöhte Sorgfaltspflicht, weil sie eben mit einem besonders sensiblen Berufsfeld beschäftigt sind. Dazu kommt die zunehmende Klagsbereitschaft von Patienten und Eltern, das heißt, wenn Sie einen Morbus Fabry, wenn Sie eine Fukusidose heute jahrelang nicht erkennen, wenn Sie die Narkolepsie nicht erkennen oder nicht richtig routen, könnte sich für Sie als niedergelassene Ärztin und Arzt ein Problem ergeben, auch rechtlicher Art, weil man dann natürlich nicht mehr reversible Schäden von Ihnen einklagen kann. Das heißt, Sie haben oder wir haben die Verpflichtung zur frühzeitigen Erkennung von Erkrankung und zur Einleitung, sofern möglich, einer frühzeitigen Behandlung. Mit, wie es wurde schon angesprochen, mit Orphan Drugs. Orphan Drugs sind also Medikamente für seltene Erkrankungen, von denen gibt es mittlerweile fast täglich neue. Der Markt boomt für die Orphan Drugs und wir müssen, was Professor Arbeiter angesprochen hat, natürlich unter Umständen Medikamente auch off-label verwenden, das heißt nicht für Kinder zugelassene Medikamente. Wenn Sie eine Studie finden im Lancet, die zeigt, das Kind profitiert von diesem Medikament, es ist aber in Österreich nicht zugelassen und die wissenschaftliche Evidenz ist ganz klar, dann müssen Sie dieses Medikament dem Kind zukommen lassen, auch wenn es nicht zugelassen ist. Nun, wie kommen Sie jetzt zu Ihren Diagnosen? Das ist schwierig. Vieles macht die Erfahrung. Wenn man 45 Jahre in der Pädiatrie tätig ist, dann sieht man vieles auf einen Blick. Das kann sehr hilfreich sein. Wenn man viel gesehen hat, tut man sich umso leichter. Hilfreich können aber auch Datenbanken sein. Es gibt zum Beispiel für die Allgemeinmediziner die Datenbank von AM+. Sie brauchen nur Datenbank AM+, seltene Krankheiten eingeben, dann kommen Sie auf diese Startseite. Und dort steht also, wenn Sie eine seltene Erkrankung vermuten und bestimmte Symptome dazu haben, dann können Sie diese Symptome in dieser Datenbank hier eingeben. Sie müssen mindestens 2 solche Symptome eingeben und bekommen dann mögliche Krankheitsbilder dazu angeboten. Der Nachteil dieser Datenbank von AM Plus ist, dass er derzeit nur 30 Erkrankungen erfasst von 8000. Das heißt, es ist nicht mehr als ein netter Beginn. Und diese 30 Erkrankungen sind allerdings größtenteils solche, für die bereits eine spezifische Therapie existiert. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Das sind also die Speicherkrankheiten Morbus Gaucher, Hunter, Pompe, Niemann-Pick. Oder aber auch die juvenile Form der rheumatoiden Arthritis, der Morbus Still oder die Thalassämie. Die Firmen sind, wie gesagt, interessiert daran, weitere Medikamente für seltene Erkrankungen herzustellen, weil sie ja gute Verdienste damit machen und sie versorgen uns natürlich auch mit viel Informationsmaterial. Sie zeigen uns auch Bilder, wann wir zum Beispiel an einen Morbus Hunter denken sollen. Bei diesem Kind, muss ich ehrlich sagen, würde ich vom Bild her nicht primär auf die Idee eines Morbus Hunter, also einer Mukopolysaccharidose, kommen. Das gilt für andere Speicherkrankheiten wie Morbus Pompe, die natürlich auch Nebenwirkungen haben. Hier weist die Broschüre hin auf mögliche allergische Reaktionen. Und es ist natürlich gewünscht, dass diese seltenen Erkrankungen auch in Registern erfasst werden. Die zukünftige Entwicklung wird wahrscheinlich weitere Datenbanken bringen. Sie wird natürlich, wie wir es heute ja schon schön gesehen haben, Apps bringen als diagnostisches Tool, wo man den Patienten fotografiert, verschickt und dann die Diagnose zurückbekommt. Das wird man bei typischen Stigma mitunter sogar schaffen. Die Weiterentwicklung der Genetik, ein großer Schritt, das Whole Genome Sequencing, Next Generation Sequencing etc. Weitere Medikamente werden entstehen. Man wird auch nach Genetik differenziert behandeln und für bestimmte Erkrankungen wird die Stammzelltherapie, vielleicht irgendwann die Gentherapie, Platz greifen. Es gibt auch Zentren für seltene Erkrankungen. Allerdings muss ich hier dazu sagen, den Spezialisten für seltene Erkrankungen kann es nicht geben, weil kein Mensch auf der ganzen Welt 8000 Krankheiten behandeln kann. Auf der Wiener Universitätsklinik gibt es ein solches Zentrum, das gerade im Aufbau ist. Dieses Zentrum kann aber den Fürsorglichen oder die Fürsorgliche und unter Umständen auch einmal unter das Bett nachgehende Ärztin nicht ersetzen. Das heißt, die Genetik ist gut, aber die Genetik wird nicht dazu führen, dass man auf den sorgfältigen, nachgehenden Arzt, Ärztin verzichten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.